Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Sommerurlaubszeit ist da, aber viele Menschen können sich gerade nicht so richtig darüber freuen, weil sie krank sind. Da stellt sich mal wieder die Frage, wie gut oder eher wie schlecht ist es eigentlich ums deutsche Gesundheitswesen bestellt? Wie geht's den Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, wie dem medizinischen Personal? Wir sprechen heute mit dem Dramatiker Ulf Schmidt, der in seinem Stück Geld oder Leben am Münchner Metropoltheater diese Diskussion als Talkshow auf die Bühne bringt. Und wir gehen in Düsseldorf auf die Straße, da besuchen wir nämlich das Asphaltfestival. Wir hören es überall im Moment. Es wird viel gehustet und gekrächzt. Viele Menschen sind krank. Corona schlägt jetzt auch im Sommer zu und das Gesundheitswesen ist leider auch nicht wirklich fit. Gerade in den Krankenhäusern herrscht große Unzufriedenheit beim Personal, ebenso wie bei den Patientinnen und Patienten. Am Münchner Metropoltheater wird dieser Notstand jetzt auf die Bühne gebracht. Der Philosoph und Dramatiker Ulf Schmidt ist Experte für experimentelle Dramentexte, die sich aus Fakten und gesellschaftskritischen Analysen zusammensetzen. Geld oder Leben, die Krankenhausabrechnung, heißt sein Stück zur medizinischen Versorgungskrise, das nächste Woche Premiere haben wird. Darüber können wir jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Ulf Schmidt.
Ja, vielen Dank und auch hallo und guten Tag.
Auch diese Produktion von Geld oder Leben hat einen Krankheitsfall zu vermelden. Der Regisseur Philipp Moschitz musste krankheitsbedingt aussteigen. Jetzt übernimmt Metropoltheaterleiter Jochen Schölch die Inszenierung. Sind Sie denn bei den Proben dabei, Herr Schmidt?
Ich bin nicht dabei. Nee, da vertraue ich dem Metropoltheater. Habe mit denen auch ausgemacht, dass ich ihnen den Text, so wie ich ihn gut finde, schicke. Aber gerne bereit bin, eigene Ideen oder Vorschläge sowohl von der Regie als auch von den DarstellerInnen aufzugreifen beziehungsweise den Text dahingehend anpassen zu lassen, dass er sozusagen spielbar ist und dass er auf der Bühne vom Metropoltheater stark wird.
Ja, es ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, weil es ja auch um die aktuellen politischen Umstände geht. Also insofern ist so ein Stück ja wahrscheinlich auch nie so richtig fertig. Also da muss man ja im Zweifelsfall sowieso immer noch mal nachjustieren, oder?
Ja, genau. Es ist so ein bisschen Schreiben in Echtzeit, hätte ich fast gesagt. Also wir befinden uns ja gerade in einer Situation, wo von der Bundesregierung eine Krankenhausreform auf den Weg gebracht werden soll, in denen einige Probleme angegangen werden sollen, andere viel tiefgreifendere Probleme nicht angegangen werden. Und da muss man ein Stück weit die Hand am Puls der Zeit haben, um dann, weiß ich nicht, wenn es länger gespielt werden sollte im Metropoltheater, schlicht und einfach aktualisieren zu können.
Lassen Sie uns erstmal, bevor wir auf diese Inhalte kommen, über die Form Ihres Stückes sprechen. Ich habe die aktuelle Spielfassung lesen dürfen. Das ist ja im Grunde eine große fiktive Talkshow, in der verschiedene Personen, also zum Beispiel Frau Pro und Herr Contra, Fakten referieren, sich darüber austauschen, die auf Interviews mit Klinikpersonal und Patientinnen zurückgehen. Es ist also erstmal ein klassisches Recherchestück, oder?
Klassisch oder nicht klassisch, weiß ich nicht, aber Recherchestück ja, was sich einfach aus der Überzeugung speist, dass, wenn man sich um heutige, gegenwärtige politische Zustände, gesellschaftliche Verhältnisse kümmern will, es einfach nicht mehr ausreicht, sozusagen die privilegierte Position eines Autors in der Form zu nutzen, dass man sagt, ich habe meine Meinung und die möchte ich auf die Bühne stellen. In einem Zeitalter, wo quasi die Politik postfaktisch und mit Fake News menschenverachtende Politik begründen kann, halte ich es für wichtig, schlicht und einfach das, was ich auf der Bühne sagen möchte oder sagen lasse oder mit den Kolleginnen zusammen sage, dass das einfach eine Faktengrundlage hat.
Dann schauen wir uns diese Fakten mal genauer an. Es gibt am Anfang einen Chor und der sagt, unser Gesundheitssystem fährt vor die Wand. Wir fordern einen grundlegenden Wandel. Wir fordern die Abkehr von einem System, das auf ökonomische Effizienz ausgerichtet ist. Es muss ein System her, das den Bedürfnissen gerecht wird, den Bedürfnissen der Patienten. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich der Hauptpunkt, der im Stück diskutiert wird, die Profitorientierung der Krankenhäuser, was sich zum Beispiel in Fallpauschalen niederschlägt. Nun hat aber die Bundesregierung, Sie haben es gerade gesagt, in der Krankenhausreform beschlossen, diese Fallpauschalen abzuschaffen. Diese Krankenhausreform heißt übrigens Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Finde ich ein wunderbares Wort, ganz fantastisch. Ist das in dem Abend schon berücksichtigt, dass dieser Hauptpunkt da jetzt eigentlich auch geändert werden soll?
Tatsächlich hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, er möchte die Fallpauschalen abschaffen und überwinden. Tatsächlich aber versucht er das, was Heiner Müller mal so schön formuliert hat, nämlich man kann nicht halb über den Abgrund springen. Also Lauterbach versucht 60% über einen Abgrund zu springen. Das heißt, die aktuelle 100%ige Fallpauschalenfinanzierung wird auf 40% reduziert. Das heißt aber immer noch, dass letzten Endes die Schwächen und die dramatischen Auswirkungen, die diese Schwächen mit sich bringen, dass diese erhalten bleiben, wenn nicht sogar noch verschärft und verstärkt werden.
Das heißt, bei Ihren Recherchen ist das eigentlich der Hauptpunkt gewesen, über den Sie immer wieder gesprochen haben, auch mit den Mitarbeitenden aus den Krankenhäusern, dass dieser Gedanke, wir müssen Geld verdienen mit unseren Patienten und die müssen auch so schnell wie möglich wieder raus, zum Beispiel aus den Stationen, und die müssen nach Hause geschickt werden, auch wenn das vielleicht medizinisch manchmal gar nicht so sinnvoll ist, dass das das größte Problem ist?
Das ist so ein Stück weit der Fluchtpunkt der Problemlinien. Ich will auch ein mögliches Missverständnis vermeiden. Also es geht nicht darum, dass dagegen argumentiert wird, dass mit diesen Geldern wirtschaftlich umgegangen wird. Das ist sozusagen klar und setzt mal voraus, ist nicht immer der Fall, aber das ist natürlich eine Forderung, dass jede Institution, Organisation, jeder Radiosender, jedes Krankenhaus mit dem öffentlichen Geld, das es bekommt, wirtschaftlich umgeht. Tatsächlich sind aber die Krankenhäuser vor 20 Jahren, 2004, von Ulla Schmidt unter tatkräftiger Unterstützung von Karl Lauterbach mit einer radikalen Finanzierungswende konfrontiert worden, nämlich die sogenannten Fallpauschalen. Das klingt jetzt alles sehr langweilig. Ich hoffe, Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer sind noch nicht eingeschlafen.
Das glaube ich nicht.
Das Problem ist, dass das eben radikale Auswirkungen hat. Die erste Auswirkung ist, wenn Ihnen ein Arzt oder eine Ärztin eine Maßnahme oder eine Operation empfiehlt, können Sie ihm heute nicht mehr vertrauen, dass das medizinisch sinnvoll oder notwendig ist, sondern es kann sehr gut sein, dass er diese Maßnahme ausschließlich deshalb empfiehlt, weil das Krankenhaus seine Bilanz in Ordnung bringen muss. Und das heißt, da geht es eben nicht nur um die sogenannten IGE-Leistungen, die man aus Arztpraxen kennt, sondern da geht es tatsächlich um ernsthafte große Operationen, die ihm empfohlen werden, weil es für das Krankenhaus lukrativ ist, beziehungsweise werden ihnen medizinisch sinnvolle und notwendige Maßnahmen vorenthalten, weil die Ausgabenseite des Krankenhauses in Ordnung gehalten werden muss. Aber es ist in Krankenhäusern tatsächlich so, dass Oberärzte und Chefärzte bei der Visite mit einem Computer oder einem Tablet-Computer stehen, auf denen sie nicht nur die Behandlungen und die Diagnosen sehen, sondern in denen sie angezeigt bekommen, wie viel das Krankenhaus mit ihnen bis heute verdient hat, ob das im roten Bereich oder im grünen Bereich ist, und durch weitere Maßnahmen dafür sorgen können, dass sie aus dem roten Bereich rauskommen oder in den grünen Bereich hineinkommen. Und das ist wirklich eine dramatische Situation.
Wobei man sicherlich, also ich bin mir sicher, das basiert auch auf Ihren Recherchen, die Sie gemacht haben, natürlich auch sagen muss, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, dass diese Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern die richtigen, die auch medizinisch richtigen Behandlungen vorgeben und nicht nur aus finanziellen Vorteilen für das Krankenhaus sich entscheiden für bestimmte Behandlungen. Unser Verhältnis zum Gesundheitssystem hat sich ja vielleicht auch seit der Pandemie nochmal geändert. Sie haben sich da sehr stark engagiert. Sie waren 2 Jahre lang von 2020 bis 2022 als Freiwilliger in der Corona-Ambulanz am Bundeswehrkrankenhaus Berlin tätig. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
Bundeswehrkrankenhäuser sind insofern ein bisschen anders organisiert, als sie ja nicht alleine oder nicht überwiegend aus diesen Fallpauschalen finanziert werden, sondern aus dem Verteidigungsministerium noch Geld kriegen. Was jetzt sozusagen das Thema des Abends betrifft, habe ich da halt eine Behandlungsweise erlebt, die tatsächlich andere Prioritäten setzen kann. Nochmal zurück zu Ihrem Kommentar, es gibt auch Ärzte oder sind auch Krankenhäuser, die das medizinisch Notwendige machen. Ja, natürlich ist das so, aber es muss gleichzeitig jederzeit tatsächlich die ökonomische Dimension mit im Auge behalten werden. Da kommt kein Arzt im Krankenhaus mit drumherum. Und inzwischen finden Sie auch Ärzte, die da offen drüber reden, die da auch ins Mikrofon drüber sprechen.
Dann ist es ja auch wirklich sozusagen eine Aufgabe dieses Abends, da auch eine Veränderung und ein Bewusstsein herstellen zu können. Ist es das, was Sie sich davon auch wirklich erhoffen, dass man da jetzt in der Öffentlichkeit viel offener darüber spricht?
Das Thema ist in den letzten Monaten, 12 Monaten weitgehend aus dem Fokus der Öffentlichkeit und den Medien geglitten. Und tatsächlich sind ja jetzt die nächsten Monate sehr entscheidende Weichenstellungen für die nächste Zeit, die nächsten Jahre angesagt. Und ich würde mir das natürlich wünschen, dass auch ein solcher Abend einen Beitrag dazu leistet. Insbesondere, ich hatte ja vorher am Metropoltheater 10 Jahre lang Schuld und Schein über das Geldsystem laufen. Und da habe ich bei den Vorstellungen, die ich besucht habe, einfach die sehr schöne Erfahrung gemacht, dass da einfach in der Pause sehr viel einfach über das Thema miteinander gesprochen wurde und dass nach der Vorstellung die Menschen, die da drin gewesen sind, über das Thema miteinander gesprochen haben und sich ausgetauscht haben und vielleicht eine Neugier entwickelt haben, sich weiter darüber zu informieren. Und das wäre ein Ziel eines solchen Abends. Der Abend kann nicht sozusagen alle Fragen beantworten und das letzte Wort zu dem Thema geben, aber es wäre sehr schön, wenn es eine Anregung ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und entsprechend auch sich vielleicht selber einzumischen und eine Stimme laut werden zu lassen zu dem Thema, wie soll es denn weitergehen?
Zumal ja niemand von uns wahrscheinlich darum herumkommt, irgendwann im Krankenhaus auch eine Behandlung bekommen zu müssen.
Ich hatte leider Gottes in den letzten Jahren in meinem familiären Umfeld eine Reihe von Krankenhausaufenthalten unterschiedlichster Art. Und ich kann Ihnen sagen, dass was das Stück auf einer teilweise abstrakten Ebene beschreibt, ist heute tatsächlich ganz konkret erlebbar. Und den Pflegekräftemangel kennt man. Das Problem der Ärzteschaft an den Krankenhäusern ist auch einigermaßen in der Öffentlichkeit bekannt, aber die Auswirkungen, die es tatsächlich auf die Patientinnen und Patienten hat, sind wenig in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Natürlich, wenn ein Patient, eine Patientin sagt, ich hatte ein schlechtes Erlebnis im Krankenhaus, dann ist das immer nur eine anekdotische Evidenz und es lässt sich schwer ein Gesamtbild daraus herstellen. Nur, wie gesagt, die Gesamterfahrung, die ich im familiären Umfeld gemacht habe, zusammen mit meinen Recherchen, wäre schon meine Behauptung, dass es sich absolut konkret in der einzelnen Behandlung niederschlägt, wo das Problem ist.
Das sagt Ulf Schmidt. Herzlichen Dank. Und dann kann man nur sagen, bleiben Sie gesund.
Ja, ich danke für die Möglichkeit und wünsche viele Zuschauer im Metropoltheater und viel Beschäftigung mit dem Thema.
Ja, Geld oder Leben, die Krankenhausabrechnung hat nächste Woche Donnerstag Premiere. In Düsseldorf wird seit letzter Woche auf den Straßen gespielt, beim 12. Asphalt-Festival. Theater, Tanz, Konzerte, Lesungen und Partys ziehen das Publikum ins Freie und zu verschiedenen Veranstaltungsorten. Für Rang 1 hat Christoph Orem Festivalluft geschnuppert.
Während die einen sich achselzuckend die verteilten Decken über die Beine legen und unter dem Pavillondach Platz nehmen, setzen sich die anderen trotzig auf die Liegestühle am Seeufer, ziehen die Reißverschlüsse ihrer Jacken höher und vertrauen dem Wettergott. Der Sommer der Künste, so der Werbeclaim des Asphaltfestivals, ist natürlich gerade hier an der Seebühne am Schwanenspiegel auf sommerliche Temperaturen angewiesen, um seinen ganzen Charme zu entfalten. Wenigstens bleibt es trocken, wenn es schon nicht 20 Grad werden. Der Schwanenspiegel, ein großer Teich als kleine Oase inmitten des Trubels der Düsseldorfer Innenstadt. Am Uferrand schwimmt eine quadratische Bühne, darauf drei Personen in blauen Overalls umgeben von allerlei Synthesizern.
Send Me Up. Ein Hörspiel von Peter Florian Berndt, Dominik Tremel und Anke Retzlaff.
Mit hochwertigen Kopfhörern auf den Ohren schauen die etwa 150 Gäste der Uraufführung dieses theatralen Live-Weltraumhörspiels zu. Zu Beginn werden die drei RaumfahrerInnen zu einem unbekannten Satelliten geschickt. Auf dem ist eine Botschaft eingekratzt. Die Funkverbindung ist einfach ein Anruf auf dem Handy, das ans Mikro gehalten wird.
Was steht da?
Warnung! Die Erde ist in Gefahr und intergalaktisches Baureferat.
Natürlich muss die Crew sich jetzt auf den Weg machen, um die Erde zu retten. Die drei PerformerInnen schaffen es durch die spacigen Synthesizer-Sounds schnell, die Hörspielatmosphäre von alten Science-Fiction-Geschichten heraufzubeschwören. Sie bedienen sich inhaltlich frei und durchaus auch mit Augenzwinkern an Klassikern wie Stanislaw Lems Sterntagebüchern oder Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis. Insgesamt ein schrilles und kurzweiliges Stück, das durch die beigefügten Songs auch Revue-Charakter erhält.
Manchmal würde ich gerne Sterne in den Himmel schrauben und glauben, dass hier wer wohnt.
Die zwei anderen diesjährigen Spielorte sind das Zentral. Eine ehemalige Spielstätte des Düsseldorfer Schauspielhauses und das Gebäude eines ehemaligen Elektronikfachhandels. Hier befindet sich das Festivalzentrum. Der Name lautet in Anlehnung an die Adresse auf der Oststraße Ost 34. Bei der Eröffnungsinszenierung nutzt das Team um Co-Festivalleiter und Regisseur Christoph Seeger zur Mühlen den riesigen Raum zur Gänze aus. Das Publikum wird nach einer kurzen Begrüßung in der Lobby mit dem Aufzug eine Etage tiefer in den Keller gefahren.
Eine Person gibt es noch rein. So. Willkommen gleich hier.
Herzlich willkommen, treten Sie näher.
Anhand eines fiktiven Aufklärungsworkshops sollen dem Publikum Gefahren und Tendenzen der verschwörungsgläubigen Szene nähergebracht werden. Das gesamte Kellerareal des riesigen Gebäudes wird in mehrere Stationen der Erzählung umgewandelt. Nach einem kirchenartigen Raum und einer Szene auf einem Acker, der Boden des Raums ist mit Erde bedeckt, landet das Publikum schließlich in der Küche einer alternativen Aussteigerfamilie. Dieser Ort dient als Scharnier, wo sich die Schicksale entscheiden. Findet man den Weg zurück oder geht man an die Verschwörungsgläubigen verloren?
Das Problem mit der Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Zweifel sind und die Dummen so voller Zuversicht. Charles Bukowski. Also zu welcher Seite gehören Sie? Und wann ist es mal an der Zeit, auch felsenfeste Überzeugungen zu hinterfragen?
Und da wir davon ausgehen, dass wir es hier mit einer Gruppe vernunftbegabter Wesen zu tun haben, lassen wir Sie an dieser Stelle mit den Fragen allein.
Scharfsehen ist gerade wegen der Räumlichkeit ästhetisch durchaus ansprechend. Inhaltlich aber läuft zu viel gleichzeitig ab. Zum einen dokumentarischer Abend über Verschwörungserzählungen, zum anderen fiktives Fallbeispiel auf der Suche nach Erklärungen dafür, warum manche Menschen Verschwörungen verfallen. Beides kann der Abend nicht erschöpfend leisten, unterhaltsam und interessant ist er trotzdem. Als letzte von 6 Uraufführungen steht Peter Trapnos Dionysos hat Angst im Festivalzentrum Ost 34 an. Ein Theatersolo mit rauschhafter Philosophie. Derweil freut sich das Düsseldorfer Publikum, dass David Strisos Lesung von David Foster Wallace in die größte Spielstätte, das Zentral, mit viel mehr Plätzen verlegt werden konnte. Auch wenn der verregnete deutsche Sommer hinter den Erwartungen zurückbleibt, der Sommer der Künste in Düsseldorf überzeugt in diesem Jahr erneut mit einem politisch engagierten Programm, das durch Gastspiele auch internationale Themen aufgreift.
Christoph Ohrer mit seinem Zwischenbericht vom Asphalt-Festival, das noch bis zum 21. Juli Veranstaltungen bietet.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Ja, Verausgabung auf der Bühne, das war schon einmal das Thema beim Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur Nachtkritik.de. In der aktuellen Ausgabe gibt's jetzt die Fortsetzung. Die großartige Ausnahmeschauspielerin Lina Beckmann spricht mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp darüber, was es bedeutet, einen ganzen Abend allein auf der Bühne brillieren zu müssen, etwa in Laios von Roland Schimmel-Pfennig. Wir hören schon mal, wie sie dabei an ihre Grenzen gestoßen ist.
Ich bin mit dem Stück so ganz viel rumgeturrt und war sehr müde und hatte immer Angst, dass niemand einmal so kurz zuzwinkert oder einem so hilft über so Momente, wo man denkt, oh, jetzt ist gerade schwer. Und das ist manchmal der blanke Horror, wenn man da steht. Das kann ich jetzt einfach ganz ehrlich so sagen.
Es gab ja da so eine Situation am Anfang, wo du von der Bühne gehst und genau. Wasser holst und sagst, Das ist mir noch nie passiert. Ja. Da weiß man natürlich als Zuschauer nicht, ist das eingebaut oder ist das jetzt wirklich passiert?
Nee, das ist wirklich passiert, dass ich merkte, ich fange an zu sprechen und der Raum war so wahnsinnig trocken und heiß an diesem Tag und ich merkte so, dass mein Mund total trocken wird und ich hatte so taube Lippen und dann wurde mir schwindelig und es gab irgendwie, weil ich das noch nie gebraucht habe, so Wasser am Rand der Bühne und dann musste ich irgendwie abgehen und merkte, ich kann nicht weiter sprechen, weil ich so merke, der Mund ist so trocken und meine Gedanken schweifen so ab, wie, was ist jetzt mit dir, was ist mit deinem Körper, streikt der Körper jetzt, bist du so erschöpft, dass der Körper streikt. Und da musste ich kurz rausrennen und habe dann Wasser getrunken und merkte dann so, muss ich ganz abbrechen? Ist irgendwas mit mir? Und dann bin ich wieder zurück und das war wie ein Albtraum, dass da alle Menschen saßen und warteten und keiner sagte was und man muss jetzt zurückgehen und irgendwie weitermachen. Es ist mir wirklich so noch nie passiert und ich war nachher total in eine Mischung aus Stolz, dass es doch irgendwie so geht und dass man anscheinend weitermachen kann, aber auch total ängstlich, dass der Körper halt irgendwann wirklich sagt, stopp.
Ja, Lina Beckmann, mehr von ihr gibt's zu hören in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Streamen können Sie den natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.